Es ist Freitagmorgen, der Freitag vor der großen Demonstration in Dresden, der wir eben ja schon das Interview gewidmet haben. Und wir freuen uns, Philipp von den Falken begrüßen zu dürfen. Guten Morgen.
Morgen.
Es gibt in Dresden morgen nicht nur eine große Nazi-Demo, sondern es gibt schon seit einigen Tagen auch natürlich Gedenken von Seiten der Stadt in Dresden. Auch in den Medien wird davon gesprochen, dass man diesem historischen Datum gedenken müsse. Welche Parallelen lassen sich da eigentlich erkennen zwischen bürgerlichen Gedenken auf der einen Seite und dem ja offen auch von der bürgerlichen Presse abgelehnten Gedenken der Nazis?
Ja, ich würde sagen, es gibt eine große Gemeinsamkeit und einen zentralen Unterschied. Die große Gemeinsamkeit ist, dass beide Gruppen, sowohl die Nazis als auch das bürgerliche Gedenken in Dresden, die Dresdner Bevölkerung als Opfer des Krieges und der Luftangriffe der Alliierten darstellen und das also thematisieren und eine Opferperspektive darauf die Dresdnerinnen und Dresdner einnehmen. Das ist eine große Gemeinsamkeit. Also die problematisch ist, wo es zu Überschneidung kommt, auch aus ähnlichen Gründen zu Überschneidungen kommt. Allerdings natürlich ist Nazi-Gedenken wesentlich aggressiver und während man im bürgerlichen Lager natürlich längst betont ist, heute zu betonen, dass man natürlich nur ein Opfer unter vielen Opfern ist und vielleicht auch nicht das Opfer, das am meisten gelitten hat und sich da dann eher auf die Perspektive verschiebt, dass man aber auch gelitten hat und weil man anerkennt, dass andere vielleicht noch mehr oder auch gelitten haben, gerade deswegen auch sagen darf, dass man auch gelitten hat und auch Opfer war, sind die Nazis natürlich nicht so, dass sie jetzt irgendwie thematisieren, dass andere Gruppen Opfer gewesen wären, sondern denen geht es dezidiert um die Dresdner und Dresdnerinnen, die da gestorben sind bei den Bombardements als Deutsche, die unter dem Bombenterror der Alliierten gelitten haben und dass die Alliierten eigentlich genauso Kriegsverbrecher sind, wie die Nazis es auch waren und die Deutschen es auch waren und man da dann vielleicht eher noch so eine Zielperspektive sich anguckt und die Nazis eher sagen, ja, die Kriegsverbrechen, die Wehrmacht begangen hat, also wenn man das zugesteht, das sind aber welche, die einem guten Ziel gefolgt sind, während die Alliierten die eigentlichen Bösen waren.
Nun gibt es ja sowas wie einen Paradigmenwechsel, nicht nur wenn man auf Dresden schaut, dass man immer öfter auf deutsche Opfergeschichten schaut. Ja. Es gibt Filme, Die Flucht mit Maria Furtwängler, Der Untergang, der auch sehr deutlich immer Deutsche in der angegriffenen Position zeigt. Warum kommt es zu diesem Paradigmenwechsel, glaubst du?
Es ist eigentlich kein richtiger Paradigmenwechsel. Also diese Perspektive auf die Deutschen als Opfer hat eigentlich immer schon existiert. Also in diesem Vortrag von Theodor Adorno, Aufarbeitung der Vergangenheit, der glaube ich aus den 60er Jahren stammt, den frühen, schon da spricht Adorno davon, dass Dresden halt genutzt werden würde, um das in Beziehung zu setzen zu Auschwitz, zur Shoah und versucht werden würde, da aufzurechnen, als ob wenn es sich um gleiche Phänomene handeln würde. Also die Tendenz ist glaube ich nicht neu, die hat sich nur stärker durchgesetzt. Also wir sehen so eine Verschiebung in der Auseinandersetzung, die davon, also die ursprünglich mal so geprägt war, dass man ganz viel verschwiegen hat, was die deutsche Wehrmacht, was die Nazis, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg und während des Nationalsozialismus verbrochen haben. Das gesteht man immer stärker ein und immer mehr ein ab 1998 und öffnet damit aber dann zugleich auch die Tore, diese Tendenzen, dass die Deutschen zu Opfern gemacht werden und damit auch zu legitimen Befreiten, genauso wie Minderheiten, also Juden, Überlebende in Deutschland oder Kommunisten, Sozialdemokraten, Sozialisten befreit wurden. So sind halt jetzt die Deutschen auf einmal auch befreit worden. Also Gerhard Schröder war der erste Kanzler, der auch zu den D-Day-Feierlichkeiten nach Frankreich gereist ist. Und indem man diese Perspektivverschiebung genommen hat, man hat es jetzt gestanden, das ist gut. Und jetzt gerade deswegen kann man den Fokus noch stärker auf die eigene Opfergeschichte legen und dadurch ein größeres neues deutsches Selbstbewusstsein auch ziehen. Also während es so war, dass die in früheren Zeiten mit der Verleugnung der Täterschaft auch immer so eine Verleugnung des eigenen Nationalen an vielen Punkten in der Öffentlichkeit einhergehen musste, weil man halt nicht, also weil man gesagt hat, ja, wir haben keine Verbrechen begangen oder man hat die Verbrechen totgeschwiegen und konnte deswegen auch nicht unvorbelastet über nationale Identität und sowas sprechen, hat sich das ganz stark verschoben und gerade das hat so ein Schleusentor im Prinzip geöffnet und jetzt überflutet das, dass diese ganzen traumatischen Erlebnisse für die Leute, die ganzen Geschichten, die kommen jetzt auf und werden dann massenmedial verarbeitet und stärken sowas wie nationale Identität dann auch wieder.
Was könnte denn eine kritische Antwort auf diese Bewegung sein, die du nicht als Paradigmenwechsel bezeichnest, sondern eben einfach als Verstärkung?
Also eine kritische Antwort darauf könnte, also könnte sein, sich zu fragen, warum es denn überhaupt so ist, dass solche Sachen wie die Legenden über die Bombardierung Dresdens immer noch im Bewusstsein der Leute fortexistieren, obwohl sie ja historisch längst widerlegt sind. Also die Tiefflieger sind historisch längst widerlegt, die Brandsätze sind widerlegt, also dass man Napalm oder sowas abgeworfen hätte. Es ist widerlegt, dass da 200, 300.000 oder 100.000 oder weiß ich nicht wie viele Leute gestorben sind. Es ist widerlegt, dass es die schlimmste Bombardierung war. Es ist widerlegt, dass Dresden unwichtig war für die Alliierten. Also all das ist widerlegt. Und trotzdem ist es so, dass diese Legenden und Mythen sich in den Köpfen der Leute festgesetzt haben. Man muss eigentlich danach fragen, welche Funktion diese Mythen haben. Und das Gleiche gilt auch für andere Sachen im Nationalsozialismus. Also, dass die ganz normalen Deutschen am Nationalsozialismus beteiligt waren, an der Massenvernichtung der Juden beteiligt waren, dass alle Kräfte, die Polizei, das Militär, die Bahn, alle in die Shoah verstrickt waren. Das ist ja alles längst, also das ist alles längst bekannt. Und trotzdem ist es so, dass im Gedächtnis der Leute, in den Vorstellungen der Leute, dieser Punkt immer noch weg ist. Und das wäre zu analysieren. Und da könnte man vielleicht den Finger auf den wunden Punkt legen, dass man das aus einem bestimmten Grund verdrängt. Nämlich um die Schuld, die man eigentlich empfinden müsste, wenn man sich in die Kontinuität stellt, dass man Deutscher ist in Anbetracht dessen, was die eigenen getan haben, um die abzuhalten.
Mit Geschichtsrevisionisten diskutieren, mit Neonazis zu diskutieren, das ist natürlich sehr schwer. Es gibt ja in der Form keine Faktenlage, die diese Menschen überzeugen kann, oder?
Nein, Fakten können die Leute nicht überzeugen, und auch das Diskutieren, was in der Öffentlichkeit immer favorisiert wird, also den Leuten entgegenzutreten mit solchen Parolen, Demokratie, Weltoffenheit und so weiter, das kann nicht funktionieren, weil gerade die Leute ja also sowas wie Demokratie oder Weltoffenheit oder Toleranz selber gar nicht verinnerlicht haben und selber gar nicht als positive Werte begreifen. Und wenn man dann natürlich hingeht und denen das als positive Werte gegenüberstellt, macht man denen es auch leicht, das abzulehnen. Was eine Perspektive sein kann in der Auseinandersetzung und in der direkten Diskussion ist unter Umständen, also Adorno hat es auch in diesem Vortrag betont, an eigene Interessen der Leute anzuknüpfen. Also durchsichtig zu machen, dass sowas wie die Bombardierung Dresdens und das Elend, was damit zusammenhing, nicht einfach ein Ereignis war, was in der Geschichte stattgefunden hat und keinen Hintergrund hat, sondern dass das direkte Folge dessen ist, was die Deutschen im Nationalsozialismus losgetreten haben mit dem Nationalsozialismus. Das ist in einem größeren Zusammenhang steht, für den die Leute durch ihr Handeln und Nichthandeln, also ihr Schweigen und Zusehen und ihr eigenes verbrecherisches Handeln mitverantwortlich sind und im Prinzip auch zur Verantwortung gezogen worden mit. Und gleichzeitig das auch so ist, dass ein Teil der Vorstellung, die auch bei den Nazis und Geschichtsrevisionisten existiert an manchen Punkten, dass man sich um die Bevölkerung gekümmert hätte, auch nicht der Fall ist. Also, dass es so ist, dass man, also es gab natürlich große Sozialfürsorge und sowas im Nationalsozialismus und die Bevölkerung war nicht das Opfer des Nationalsozialismus, sondern hat den gelebt und verwirklicht. Aber es ist trotzdem so, dass man natürlich Fabriken geschützt hat, ja, wo Waffen hergestellt wurden oder kriegswichtige Güter, Munition, und aber nicht die Zivilbevölkerung geschützt hat, weil in so einem System es nicht um den Schutz einzelner Leute geht, sondern um das Überleben des eigenen Landes und oder der eigenen Nation, des eigenen Volkes und dessen Sieg über den Rest der Welt oder andere Völker. Und damit ist es natürlich so, dass der Einzelne im Zweifelsfall nicht zählt, die einzelnen Leben nicht zählen, und dieses irgendwie du bist nichts, dein Volk ist alles da drin, ist ja schon enthalten, dass es auch für die Leute den Tod bedeuten kann und soll, und man das schweigend hinnehmen soll, und daran anzuknüpfen unter Umständen und den Leuten klar zu machen, dass sie selber auch darunter leiden können. Und das würde vielleicht auch bei den Leuten sowas wie eine Individualismus, Subjektivität stärken und die Bereitschaft, sich unter Kollektive oder unter autoritäre Regime oder Regierungen oder irgendjemand anderen Fremden zu unterwerfen, vielleicht auch ein bisschen bekämpfen.
Am morgigen Samstag findet Europas größter Nazi-Aufmarsch statt, und das ist Anlass für uns, heute eben über eben diesen zu reden und über die Geschichtsschreibung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig sozusagen diese mit der Herstellung der Opfermythen sagen für ein Nationalgefühl ist und das ja immer mehr aufkeimt. Was könnte man denn von linker emanzipatorischer Seite nicht nur entgegensetzen, sondern glaubst du, dass es in Zukunft das sozusagen abflacht, also dieser Gedenkkult in der bürgerlichen Gesellschaft?
Das ist schwer zu sagen. Im Prinzip ist sowas wie Gedenken vielleicht nicht konstitutiv für sowas wie Funktionieren bürgerlicher Gesellschaft. Andererseits ist es, also ich glaube, also so in Zeiten, wo es eine zunehmende Krise gibt, wo es zunehmende soziale Probleme gibt, ist es natürlich so, dass sowas auch verstärkt drauf gesetzt werden wird. Also nicht, um die Leute zu manipulieren oder um von irgendwelchen Problemen abzulenken, sondern, weißt du, ist in Krisen, also so ein bisschen das Gefühl entsteht bei den Leuten, dass bestimmte Werte angegriffen werden, das Althergebrachte ein bisschen ins Wanken gerät und man dem auch so ein eigenes Bedürfnis nach Geborgenheit und Zusammenhalt entgegensetzt. Also wenn in der Krise davon gesprochen wird, dass man jetzt zusammenhalten müsste, Unternehmer und Arbeiter oder Arbeiterinnen und Angestellte, dann bedeutet das natürlich auch gerade, dass man auf sowas setzt wie nationale Identität, Zusammengehörigkeit, das was, also so dieser Klassenfriede und diese Sozialpartnerschaft, ne, dem Nationalsozialismus ja als Volksgemeinschaft das erste Mal stark aufgekommen ist in Europa und die Phase, in denen die Klassenkämpfe im Prinzip offen getobt haben, erstmal abgeschlossen hat, bis auf wenige spätere Ausbrüche nochmal. Und in dem Zuge kann es sicher sein, dass es sich verstärkt. Also ich weiß auch nicht, ob wir schon am Ende sind. Also es lässt sich ja noch viel machen, es lässt sich noch viel thematisieren. Jetzt gibt es demnächst erstmal ein Zentrum gegen Vertreibung, wo man sich mit dem BDV aussöhnen möchte, wo natürlich auch das Opfersein der Deutschen im Vordergrund sogar steht. Ne? Das ist auch, da ist es ja so, das ist ein bürgerliches Zentrum gegen Vertreibung, auch wenn es beim BDV an vielen Punkten natürlich auch personelle Überschneidungen bei den Mitgliedern mit irgendwelchen Nazis gibt. Aber auch da soll natürlich erstmal allen Opfern gedacht werden. Und dann, weil es in Deutschland ist und weil es von Deutschland organisiert wird, aber einen besonderen Fokus auf das Leid der Deutschen haben auch. Und da ist man sicherlich noch nicht am Ende angelangt. Also da wird sicherlich noch was kommen. Die DDR-Geschichtsschreibung und die Kritik an der DDR-Geschichte, die natürlich auch sehr stark im Aufkommen ist, bietet auch noch viele Ansätze für sowas wie einen bundesrepublikanischen Nationalismus, der sich da gegen bestimmte Strömungen und Gruppen abgrenzt und der sich selber nochmal nach vorne kehrt als wiedervereinigtes Deutschland, in dem dann alles gut geworden ist. Insofern ist es sicher nicht so, dass das demnächst abreißen wird, aber ob das mehr wird oder weniger wird, das hängt auch davon ab, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse entwickeln. Also das kann man schwer vorhersagen, denke ich.
Verklärendes Denken ist ja nicht nur ein Problem der bürgerlichen Gesellschaft, auch in den linken Strukturen. Beispielsweise bei Rosa Luxemburg in den letzten Wochen konnte man das ja wahrnehmen. Ist es nicht absurd, dass besonders Linke, die ja eigentlich im historischen Materialismus geschärft und gestählt wurden für den Fetischkult, ja, wie Marx es nennt, dass die genau eben in wieder diese Falle, in diese bürgerliche Falle eigentlich reintauchen?
Nein, ich glaube nicht, dass das verwunderlich ist. Also wenn man sich anguckt, wie die Geschichte der Linken aussieht und auf welches Denken man sich auch bezieht, gibt es ja viele Parallelen zur Geschichte bürgerlicher Gesellschaft oder zu bürgerlichem Denken. Und das, was eine Arbeiterbewegung an vielen Punkten aufgenommen hat, ist ja lediglich die Radikalität dessen, die Radikalität bürgerlichen Denkens, wie es mal existiert hat. Also es ist ja kein Zufall, dass sowas wie Arbeiterbewegung an vielen Punkten angetreten ist mit dem Anspruch, nur zu verwirklichen, was die bürgerliche Gesellschaft Ansprüchen an sich selber stellt, aber nicht verwirklichen kann und im Prinzip so zu argumentieren, dass man sagt, ja, die bürgerliche Gesellschaft verspricht euch eine vernünftige Gesellschaft, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das kann sie aber gar nicht verwirklichen. Also man stellt sich durchaus in Traditionen bürgerlichen Denkens und auch, also gerade der Marxismus-Leninismus ist sehr stark mit bürgerlichem Denken verknüpft, auch mit also so einem bürgerlichen Materialismus, wie ihn Haeckel und andere vertreten haben. Es gibt von Anton Paneke gibt sein Buch Lenin als Philosoph, in dem er das untersucht und in dem er an Lenins Empirokritizismus-Buch zeigt, dass Lenin und mit ihm natürlich auch alle Nachfolger dann nochmal viel stärker wie Stalin, viel stärker in der Tradition eines bürgerlichen Materialismus und bürgerlichen Denkens stehen, als in der Tradition von Marx, der ja ursprünglich vom, also der den Hegelianismus zwar überwunden hat, aber ursprünglich aus einer anderen Richtung kommt, also nicht aus dem bürgerlichen Materialismus kommt philosophisch, sondern aus dem Idealismus kommt und den sozusagen anders fundiert hat. Und insofern ist das, glaube ich, kein Wunder. Also auch da gibt es das Bedürfnis nach Götzenkult, der natürlich nie Götzenkult genannt wird. Also Personenkult, den gab es ja noch nicht mal offiziell in der Ära Stalin. Ne? Selbst da hat Stalin natürlich gegen Personenkult gewettert. Das war dann alles Anerkennung für glorreiche Taten und wichtige Positionen und sowas. Aber auch das kommt immer wieder auf und auch das muss natürlich genauso bekämpft werden wie ein bürgerliches Denken, weil auch da man sich in Traditionen stellt, die nicht so sehr eine Kritik an der Gesellschaft begründen sollen oder eine kritische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen, sondern bestimmte Dogmen legitimieren und transportieren sollen und bestimmte Positionen festschreiben sollen.
Gibt es dann überhaupt irgendwie so eine Art, ja, wie man Geschichte aufarbeiten kann, ohne sie zu verklären? Gibt es eine Geschichtsschreibung der emanzipatorischen Linke?
Da würde ich ja sagen, weil es schon so ist, es gab immer Versuche, das zu tun, die bezieht sich auf andere Dinge. Also die versucht nicht so sehr Kontinuität zu schaffen und zu präsentieren an vielen Punkten, sondern vielleicht eher so eine Kontinuität der Diskontinuität. Also so eine Kontinuität, dass bestimmte Emanzipationsversuche immer wieder abgebrochen wurden, immer wieder entweder an sich selber gescheitert sind oder viel häufiger gescheitert sind an den herrschenden Mächten oder an der Herrschaft blutig niedergeschlagen wurden. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel Johannes Agnolis Abschlussvorlesung zur Geschichte der Subversion, und das ist genauso, dass er im Prinzip eine Kontinuität der Subversion aufmacht, indem er ganz viele gescheiterte und niedergeschlagene subversiven Strömungen darstellt. Und in dem Sinne kann man das sicher tun und zeigen, dass Gesellschaft nicht so werden musste, wie sie ist, sondern dass es Versuche gab, auch Gesellschaft anders und besser einzurichten, menschlicher einzurichten, und dass die aber nur abgebrochen wurden. Und genauso gehört zu sowas wie einer materialistischen Geschichtsschreibung natürlich dann auch, sich anzusehen, was das bürgerliche Lager erzählt oder was die Leute über Geschichte erzählen und dieses Geschichtsbild zu kritisieren. Also wenn man kritisiert, was in Dresden stattfindet und auch das mit der Absicht kritisiert, auch die gesellschaftlichen Vorstellungen, die hinter dieser Geschichtsschreibung stehen, zu kritisieren, also nicht nur die bloßen Fakten, dann ist das natürlich selber auch eine Art von Geschichtsschreibung, die da betrieben wird. Und wenn man durchsichtig macht, dass die Geschichte eigentlich eine Geschichte von Katastrophen ist, wie Walter Benjamin das geprägt hat in der Vorstellung, also ein Trümmerhaufen, der sich immer weiter auftürmt und dem man nicht entkommen kann, solange man nicht mit schlechten gesellschaftlichen Verhältnissen bricht und auch wagt, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, wie Benjamin das sagt. Auch das ist sicher materialistische Geschichtsschreibung, also zu zeigen, dass nicht immer alles besser wird oder eigentlich alles ganz toll ist, sondern zu zeigen, dass die Herrschaft und Ausbeutung heute, unsere Gesellschaft heute und hier in der Tradition und Kontinuität steht von Unterdrückung und Herrschaft und Ausbeutung in der Geschichte auch. Und das ist keinesfalls so, dass wir im krassen Gegenteil zum Feudalismus leben oder im krassen Gegenteil zum feudalistischen Ausbeutungssystem, sondern dass in unserem System, das an das feudalistische Ausbeutungssystem angeknüpft hat, durchaus Elemente davon weiterleben und weiter existieren und dass dieses neue System der Ausbeutung nur die Nachfolge eines alten angetreten hat.
Nun ist ja die Frage, oder zumindest stellt sich mir die Frage, ob man Marx und damit auch den historischen Materialismus so eins zu eins in unsere heutige Zeit anwenden kann. Also Adorno hat ja da angefangen, eine Antwort drauf zu geben, indem er gesagt hat, wir müssen mit der Kritik bei der Aufklärung ansetzen, ja. Und zumindest ich sehe das auch so, dass eine Verklärung von heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu eben dieser damaligen Arbeiterklasse, die Marx definiert hat, eigentlich in der Form gar nicht da ist. Wo müsste sozusagen Geschichtskritik ansetzen? Ab welchem Datum, oder gibt es überhaupt ein Datum in einer linearen Geschichtsschreibung, an dem sich festmachen lässt, wo hier jetzt kritische Geschichtsbetrachtung einsetzt?
Also ein Datum gibt es vielleicht nicht in dem Sinne. Was aber auch damit zusammenliegt, dass subversive Bewegungen früher keine Geschichtsschreibung besessen haben in dem Sinne. Also die aufständischen Bauern haben, soweit ich das weiß, zum Beispiel keine Geschichtsschreibung betrieben. Genauso wie natürlich subversive Mythen wie der Antigone keine Geschichtsschreibung betrieben haben selber, sondern da eher religiöse Vorstellungen subversiv gewendet haben gegen die herrschende Auslegung der Religion. Und deswegen gibt es sicherlich kein Datum, in dem das einsetzt. Aber es ist schon so, dass das, dass es einen Punkt gibt, an dem, also irgendwann gibt es diesen Punkt. Und ich würde sagen, der Punkt beginnt mit bürgerlicher Gesellschaft, dass sowas wie Traditionsbildung nicht nur in herrschenden Schichten, sondern auch von subversiven Gruppen eine Rolle spielt. Also die Erfurter Dunkelmänner sind ein Beispiel dafür, dass man sich auf einmal in einer neuen Phase in eine Tradition stellt der Antike, und zwar in klarer Ablehnung zu dem, was existiert. Also da geht es nicht um Kontinuität von Herrschaft, das ist nicht die Herrschaftsgeschichte, das ist nicht die Geschichte meiner eigenen Familie und ich bin der Herrscher und deswegen spielt das eine Rolle und ich stehe in deren Tradition, sondern das ist eine Geschichte, wo bewusst gebrochen wird mit der Gegenwart, mit dem deutschen Mittelalter, wie das den Humanisten damals noch erschien, und stattdessen sich bezogen wird auf eine fremde Gesellschaft, fremde geistige Zusammenhänge, um die eigenen zu kritisieren. Also so, man kann sich das Licht, was der Humanismus angezündet hat in den Köpfen der Leuten, hat dann das Mittelalter auch besonders finster erscheinen lassen. Also man hat auf besonders hochgeistige Literatur aus der römischen und griechischen Antike zurückgegriffen, um gerade das Mittelalter ganz düster und finster auszusehen lassen. Und dieses finstere Mittelalter, der Begriff, stammt halt auch da von den Humanisten. Insofern gibt es so eine Tradition schon ganz lange, auf die man sich auch beziehen kann. In der theoretischen Auseinandersetzung ist es so, dass also sicherlich einiges sich bei Hegel findet schon, aber Marx schon für vieles eine Grundlage legt. Also diese Vorstellung, dass die Kritik, dass die bürgerliche Gesellschaft alle vorherigen Gesellschaften und historischen Stadien als Vorstufe zu sich selbst begreift, findet sich bereits bei Marx. Was du mit der Arbeiterklasse sagtest, auch da ist Marx ja gespalten. Da kann man den einen, also, oder ja, gespalten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auch da gibt es ja zwei Definitionen von Arbeiterklasse, die sich miteinander vermischen. Also erstmal ist es ja nur eine rein ökonomische Kategorie. Also Arbeiterklasse sind all diejenigen, oder zu der gehören all diejenigen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sie keine Produktionsmittel haben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann kommt natürlich diese revolutionstheoretische Definition mit rein, dass er sagt so, ja, die Arbeiterklasse ist aber auch revolutionär. Andererseits hat er aber auch Sachen gesagt, wie die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie ist nichts. Also wenn die Arbeiterklasse das nicht tut, was eigentlich in ihrem Interesse wäre und der Stellung oder ihrer Stellung in der Gesellschaft entspringt, weil sie diese Stellung vielleicht gar nicht durchsichtig bekommt, also gar nicht mitkriegt, welche Rolle sie in der Gesellschaft eigentlich spielt, dann ist das sozusagen ein Problem, mit dem Marx damals nicht gerechnet hat, weil es auch vielleicht real nicht so war, dass es also eine Arbeiterklasse gab, die durch bestimmte sozialstaatliche Mechanismen in die Gesellschaft integriert war. Das spricht nicht dagegen, dass Leute irgendwie Arbeitslosengeld kriegen, statt zu verhungern, aber es zeigt, dass die bürgerliche Gesellschaft wesentlich flexibler war, Leute zu integrieren in sich selbst, als Marx vielleicht angenommen hat. Und trotzdem kann man ja die Sachen, die richtig sind, an Analysen aufgreifen und auch, also es ist interessant, dass es vielleicht so ist in der Geschichte, dass es vor allem Tendenzen waren, die an Marx angeknüpft haben und den fruchtbar gemacht haben für was. Also Walter Benjamin zum Beispiel, die dann sowas wie eine materialistische Geschichtsschreibung dann auch aufgebracht haben.
Über materialistische Geschichtsschreibung und über das bürgerliche Pendant und über Dresden haben wir gesprochen mit Philipp von den Falken. Vielen Dank.
Danke sehr.